Ihr Lieben, wenn wir die Predigtreihe starten, dann habe ich einige Vorbemerkungen, bevor ich in den Text eigentlich einsteige. Ich möchte euch so ein bisschen den Rahmen nochmal mitgeben. Das ist nur ganz kurz, so ein Vorspann sozusagen. Alles Weitere wird Frank in den nächsten Predigten sagen. Es geht also beim Jakobusbrief darum, dass er wohl von dem Bruder von Jesus geschrieben wurde, so um das Jahr 40 bis 49. Er war Leiter der Gemeinde in Jerusalem, einer der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Und er schreibt an Judenchristen in der Diaspora, also der Zerstreuung. Sie sind halt vertrieben worden auch durch und geflohen, einfach vor Verfolgung. Und jetzt schreibt der Jakobus den jüdischen Geschwistern in der Diaspora. Und er ermahnt sie dazu zu einem konsequenten und praktischen Glaubensleben. Er sagt, seid Täter des Wortes und nicht nur Hörer. Und ja, Glaube zeigt sich einfach durch die Taten. Glaube wird offenbar irgendwie, wenn wir anpacken, wenn es praktisch wird. Er sagt, Glaube bewährt sich durch Anfechtungen hindurch oder in Anfechtungen, und er fordert dazu auf, anhaltend im Gebet zu sein. Das sind so mal ganz grobe Dinge, die da hineingehen. Und wir werden in den nächsten 7 Sonntagen oder insgesamt in 7 Sonntagen einfach uns durch den Jakobusbrief durcharbeiten. Und heute mein erstes Thema, wie könnte es schöner sein, ist Anfechtungen. Habe ich in die Hände geklatscht. Heute Morgen hat mir jemand gesagt, ich wünsche dir viel Freude beim Predigen. Und ihr werdet sehen, es geht nachher auch noch um die Freude, trotz Anfechtung. Ich fange aber trotzdem mal an mit einer aufgelockerten Sache. Und zwar habe ich neulich so einen Witz mitgekriegt, den muss ich euch erzählen. Die Schnecke und die Ziege, die sind gemeinsam unterwegs, und da sagt die Schnecke zur Ziege, Mensch, irgendwie, ich könnte was Süßes vertragen, sagt die Ziege, lass uns doch zu dem Tante-Emma-Laden um die Ecke gehen und wir schnorren einfach was von dem. Und dann geht die Ziege los und sagt, hey, ich probiere das mal, geht da hin und kommt nach gar nicht langer Zeit wieder zurück und sagt, meine Güte, ist das ein Stoffel, nichts habe ich gekriegt, gar nichts habe ich gekriegt, das ist ein Heini. Der hat so viele Süßigkeiten mit, ich habe gar nichts gekriegt. Da sagt die Schnecke, ey, komm, lass mich mal versuchen. Die Schnecke geht hin, kommt wieder mit einer ganzen Tüte voll. Da sagt die Ziege, ey, hallo, wie hast du denn das geschafft, bei dem Typen? Da sagt die Schnecke, na, manchmal hilft es einfach, wenn man nicht immer nur meckert, sondern schleimen kann. Ich fand den sehr süß. Ich meine, Schleimen hat jetzt nichts mit der Predigt zu tun. Aber das mit der Ziege kennen wir ja ganz gut, glaube ich, das Meckern. Ja, es ist ja immer sehr gut, dass wir dabei sind beim Meckern, dass wir gut dran sind. Und ich springe jetzt einfach gleich mal in den Text rein, ohne diesem Witz noch irgendwie mehr beizumessen. Da geht's los mit, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Da kommt die Freude schon ganz am Anfang. What? Geht's dir noch gut? Wieso denn das? Da ist doch eigentlich Klagen und Meckern angesagt, oder? Anfechtung bedeutet, es wird schwer, es kommt Druck, es kommt Verfolgung, vielleicht Stress und Entwurzelung oder irgend sowas. Vielleicht, ja, müssen wir auch fliehen. Auf jeden Fall Unsicherheit. Anfechtung ist doch nichts Gutes. Wieso soll ich mich darüber freuen? Das ist ja strange. Wirklich. Das Wort für Anfechtung könnte man auch noch übersetzen mit Prüfung. Also das hat in beider Seite wird das benutzt, und hier ist es halt eher die Anfechtung. Warum sollen wir uns freuen? In Vers 3 und Vers 4 heißt es, weil ihr Bewährung eures Glaubens erfahrt, wenn ihr standhaft aushaltet. Also standhaftes Aushalten kommt durch Anfechtung. Standhaftes Aushalten, könnte man vielleicht auch Geduld sagen dazu. Also wir werden irgendwie stärker, wir werden irgendwie reifer. Wir werden darauf vorbereitet, dass das, was danach kommt, einfach ein gutes Werk sein kann, dass wir irgendwie fähig sind, in Zeiten des Sturms, wie wir vorhin gesungen haben, durchzuhalten. Ja, wenn Dinge gegen uns stehen, sind wir stärker. Herausforderungen und Anfechtungen helfen uns, an Jesus dran zu bleiben. Ganz oft ist es so, wenn es alles so seicht läuft, sind wir gar nicht so sehr fokussiert. Aber in dem Moment, wo wir Anfechtungen entgegenstehen, da sind wir doch schon dabei. Da sagen wir, Hilfe Herr, mach, dass weggeht. Ja, ist unser erstes Gebet eigentlich, oder? Mach, dass es weggeht. Es hilft einfach, wenn wir angefochten sind, dass wir wissen, wo wir hinrennen können, dass wir zu Jesus kommen können und dass wir bei ihm einfach eine neue Stärkung bekommen. Wenn er hier sagt, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, dann ist das ja nicht unbedingt jedermanns Sache, dass er sagt so, hey, ich habe wieder eine schöne Herausforderung. Ich kenne jemanden, der hat mal gepredigt, Herr, gib mir Herausforderungen, damit ich deine Größe mehr sehe. Ich dachte, wie dumm kann man sein? Aber er hat sicher Herausforderungen erlebt. Und wenn man auf sein Leben guckt, hören die nicht auf. Man kann ja unterschiedlich dadurch gehen. Es ist so ein bisschen wie, finde ich, bei Achterbahn, ne? Fahrt ihr gerne Achterbahn? Ich kann das nicht mehr aushalten irgendwie. Aber wenn ihr in der Achterbahn sitzt, ne, dann wisst ihr, es geht jetzt hoch und gleich geht's runter, gleich geht's runter. Oh, gleich wird's schlimm. Und es gibt die Leute, die krallen sich dann so an, das wäre ich zum Beispiel. Und die denken, hoffentlich werde ich da jetzt nicht rausgeschleudert mitsamt dem Wagen. Und dann geht's runter. Hui! Und Augen zu und durch. Ja, Anfechtung. Aber es gibt auch Leute, die gehen in die Anfechtung rein. Ja, die fahren einfach so. Die haben irgendwie ein Vertrauen, dass das ganze Ding nicht daraus fliegt oder so. Die sind irgendwie noch ein bisschen anders unterwegs. Die verkrampfen sich nicht nur dabei, sondern die scheinen das irgendwie auch zu genießen. Denn es gibt immer wieder Leute, die davon erzählen, wie toll die nächste war und noch eine und noch eine schlimmere. Ja. Ähnlich ist das so mit Anfechtung, oder? Wenn wir uns verkrampfen und wenn wir versuchen, nur nichts falsch machen, nur durchkommen, ja, dann haben wir eine schwierige Zeit. Und trotzdem kommen wir vielleicht durch. Aber man kann vielleicht der Anfechtung manchmal auch was abgewinnen, wenn man einen anderen Blick darauf kriegt. Wenn man den Blick bekommt, dass Gott eigentlich ein Ziel mit mir hat und die Herausforderung, der ich jetzt gegenüberstehe, die wird mich stärker machen und wird mir helfen, mein Ziel zu erreichen. Dass er mit mir etwas anfangen möchte. In Vers 12 steht was von der Krone. Ja, da steht, Gott hat das Ziel, uns stark zu machen und er will, dass wir die Krone des Lebens empfangen. Und auf dem Weg zur Krone kommt die Anfechtung. Und wenn wir auf dieses Ziel einfach ausgerichtet sind, wird es uns leichter fallen, durch Zeiten der Anfechtung durchzugehen. Ich habe aus dem Text so einige Anfechtungen rausgesehen. Natürlich fällt einem bei Anfechtung immer sofort ein, Jesus, wie er versucht wird, ne? Wie Jesus versucht wird vom Teufel und so weiter. Und da sind ganz viele Dinge drin. Aber nicht alle sind in dem Text aufgezählt. Deshalb will ich an dem Text entlang gehen und nicht in dem Anspruch, dass das alles abgedeckt ist damit, sondern dass es symbolisch dafür steht, für die verschiedenen Dinge, die wir erleben. Da ist das erste Ungerechtigkeit ertragen. Es ist wirklich nicht leicht, Ungerechtigkeit zu ertragen und darin auszuhalten und darin Geduld zu haben und sich nicht immer nur dagegen zu wehren. Es gibt natürlich eine Gefahr bei der Ungerechtigkeit. Bei Ungerechtigkeit ist die Gefahr, dass sich unser Herz verhärtet, ja, dass wir bitter werden, ja, dass es uns so anfrisst, dass wir nichts Gutes mehr an der Situation sehen können. Dass wir einfach wie blind für das ist, was Gott tut. Verbitterung führt uns ganz schnell in Sünden hinein und auch in falsche Festlegungen. Ja, dass wir sagen, so mache ich es nie wieder. Nie wieder will ich das sehen oder nie wieder will ich diese Person haben. Ja, und das ist so eine Sache, die rauskommen kann aus der Ungerechtigkeit. Und es ist manchmal gut, einfach darin auszuhalten. Also nicht jede ist lebensbedrohlich. Und es ist auch wahr, dass wir gegen manche Ungerechtigkeit, besonders wenn sie andere Menschen betrifft, aber nicht gegen jede Ungerechtigkeit bei uns aufstehen müssen. Ja, also wir müssen nicht jede Demonstration mitgehen. Vor allen Dingen nicht, wenn sie uns betrifft. Aber wir dürfen sehr wohl auch Ungerechtigkeiten bei anderen Menschen uns dafür einsetzen, dass das nicht geschieht. Aber trotzdem, hier wird der Weg eigentlich gezeigt, Ungerechtigkeit ertragen macht uns stärker, gibt uns Geduld, gibt uns Charakter. Ich habe ja in Indien gelebt eine Zeit und das Schlimmste war immer, wenn wir nach 2 Jahren wieder zurück zum Visaamt mussten und das Visa verlängern sollten. Das war fast unmöglich. Dann bist du da hingekommen und dann haben die da gesessen, es war nicht viel los, aber die haben einfach gesessen und irgendwelche Papiere durchgeblättert und du dachtest, jetzt komm noch mal in die Pötte, gib mir meinen Stempel da drauf, dass ich weiter drin bleiben darf im Land. Aber nein, es dauerte stundenlang, weil sie einfach erwartet haben, dass man kleines Schmiergeld bezahlt. Ungerechtigkeit, ich will doch nur mein Recht haben. Ich tue euch doch nichts. Im Gegenteil, ich bin doch hier, um euch zu helfen und euch zu dienen. Egal. Es dauert und dauert und dauert. Irgendwann dachte ich, nee, ich reg mich einfach nicht mehr auf. Ich lasse das nicht zu. Ich nehme mir ein Buch mit und setze mich hin und lese einfach mein Buch. Und das hat richtig genervt. Also den Sachbearbeiter. Weil er ist ja nicht vorangekommen. Ja, manchmal ist es gut, wenn wir Ungerechtigkeiten auch mal nicht so ernst nehmen. Ja, nicht uns jedes Mal beschweren, sondern einfach mal ruhig dabei bleiben. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass das uns gestärkt hat, uns geholfen hat. Was haben wir in Indien auch an Geduld gelernt? Es hat uns gestärkt und unser Charakter mitgeformt und uns geholfen, andere Menschen zu verstehen, denen es noch viel schlimmer in so einer Situation geht. Ungerechtigkeiten ertragen, der erste Punkt. Mein zweiter Punkt ist in Vers 5. Da heißt es, wen es an Weisheit mangelt, ja, der bitte darum, den Herrn, denn er gibt gerne und ohne Vorwurf. Die Gefahr dabei ist, ohne Weisheit Dinge zu tun, ich mache was kaputt, ich zerstöre Dinge. Ja, das geht ganz schnell. Ja, wenn wir irgendwie ohne Weisheit irgendwelche Sachen aufschrauben, dann kriegen wir sie nicht wieder zusammen und so weiter. Ne? Wir dürfen den Mangel an Weisheit einfach vor Gott eingestehen. Wir können sagen, Herr, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist anders als in der Schule damals, wo ich, wenn ich mich dann gemeldet habe, dann das Lachen der anderen mitgekriegt habe. Ne? Wie blöd kann man sein, so eine Frage zu stellen? Ne? Ist nicht bei Gott so. Wenn wir eingestehen, dass wir die Weisheit nicht haben, dann sagt er, schön, dass du kommst. Er gibt gerne, steht in dem Text drin. Ja, er will unseren Mangel nicht weiter so lassen, wie er ist, sondern er möchte uns helfen. Wir müssen nicht alles wissen und wir müssen nicht alles kontrollieren. Wir dürfen fragen. Das ist einfach eine gute Sache. Er gibt ohne Vorwurf. Erkenntnis und Weisheit ist übrigens nicht das Gleiche. Erkenntnis können wir ganz viel haben. Wir können ganz viele Dinge wissen, ganz viele Sachen mitbekommen haben. Aber Weisheit bedeutet, ich weiß, was ich mit dieser Erkenntnis tue, wie ich sie gut einsetze zum Aufbau und nicht zur Zerstörung. Und es ist einfach gut, Josef ist für mich da so ein Beispiel. Immer wieder. Ja? Er hat Erkenntnis von Gott bekommen. Er hatte so einen Einblick in die Zukunft. Gott hat ihm gesagt, hey Josef, du wirst jemand sein, der vor dem sich Leute verneigen, du wirst in einer exponierten Stellung irgendwo sein und er wusste einfach nicht, wie er damit richtig umgeht. Er reibt das seiner ganzen Familie unter die Nase, die werden ärgerlich und verkaufen ihn als Sklaven. Und dann fängt es an, dann geht es abwärts, abwärts, abwärts mit ihm. Und er lernt Weisheit und sein Charakter wird gestärkt. Bis er lernt, dass zum Aufbau viel, viel mehr dazu gehört, Gottes Weisheit. Und er kriegt immer wieder natürlich Einsichten, Erkenntnisse, aber am Ende weiß er auch, wie er mit den Erkenntnissen umgeht. Denn dann hilft er dem Pharao, sein ganzes Land zu retten und auch seiner Familie. Und die Weisheit ist dann auch interessant. Weisheit, ja, zahlt auch nicht Böses mit Bösem weiter, sondern Weisheit hat noch eine ganz andere Komponente, weil sie von Gott kommt. Also, wir dürfen fragen. Wir werden dazu ermutigt von dem Jakobus, der sagt, hey, frag doch einfach, wenn du es nicht weißt. Bitte Gott doch einfach, er gibt doch gerne. Er will dir nichts vorenthalten. Der dritte Punkt kommt aus dem 6. Vers. Bittet aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, ist wie eine Welle, die hin und her geworfen wird. Bitte in der Haltung, in dem Verständnis, dass Gott gerne gibt. Zweifel ist ja heute modern, ne? Also wer nicht wirklich so ein bisschen differenziert ist, wer nicht den gebildeten Widerspruch irgendwie so raushaut, der ist naiv halt, ne? Der ist ein bisschen dumm vielleicht, ne? Wer alles glaubt. Aha. Aber darum geht es hier nicht, um alles zu glauben, sondern es geht darum, Gott zu glauben. Es geht darum, dass wir glauben, dass wir was von ihm empfangen können. Und die Bibel sagt sehr deutlich hier an diesem Punkt, Zweifeln ist echt Mist. Auch wenn manche Leute sagen, hey, Zweifel, das ist, wir sind halt so, das müssen wir uns nicht schämen, lass uns das ruhig mal bekennen und dann Zweifel. Die Bibel sagt dazu, Zweifel ist Mist. Es ist äußerst ungut, wenn wir Dinge empfangen wollen von Gott. Weil dieses Beispiel von der Welle hin und her geworfen sein, bedeutet, dass wir unstet sind darin, dass wir nicht von ihm das erwarten, was er einfach geben möchte. In Vers 7 steht, ein solcher Mensch denke nicht, dass er vom Herrn etwas empfangen werde. Ich habe das so oft gelesen, die Stelle, aber neulich ist mir was aufgegangen. Ich habe es immer so gelesen, so, wer zweifelt, der wird nichts empfangen, weil Gott es ihm nicht gibt. Aber das steht da überhaupt nicht. Das steht gar nicht, dass Gott dir die Belohnung für dein Glauben gibt, indem du was empfängst, sondern da steht einfach nur, wer zweifelt, denke nicht, dass er vom Herrn was empfangen kann. Es geht eigentlich um das Empfangen. Das bedeutet, wenn du zweifelst, kannst du nicht empfangen. Das heißt nicht, dass Gott nicht geben will. Er will dir geben, aber du bist gar nicht bereit zu empfangen, weil du nicht weißt, ist es nur oder ist es nicht. Sondern mach dich doch fest darin und sag, Herr, ich möchte es gerne von dir haben. Ich will es empfangen. Ich will das annehmen. Und das ist der Schritt des Glaubens letztlich. Das war beim Thomas ja ganz ähnlich. Thomas macht sein Herz hart, als die anderen ihm sagen, hey, Jesus ist auferstanden, dann sagt er, nee, wenn ich das nicht sehe und wenn ich meine Hände nicht reinige, niemals werde ich es glauben. Ist schon immer die erste Festlegung. Ne? Und wenn Jesus jetzt nicht auf Thomas zugegangen wäre, dann wäre er darin geblieben, weil er sich darin verhärtet hat. Er hat diese Möglichkeit nicht angenommen. Und Jesus kommt auf ihn zu. Und das ist das Gnädige bei Gott immer wieder, dass er auf uns zukommt und uns hilft, aus dem Zweifel zum Glauben zu kommen. Ja, dass er uns die Hände entgegenstreckt und sagt, hey, komm, ich helfe dir, greif rein. Und dann sagt er aber dazu, sei gläubig und zweifle nicht mehr. Und ich glaube, das ist so eine grundsätzliche Haltung, dass wir lernen einfach, Gott können wir wirklich vertrauen. Wir müssen nicht zweifeln, weil es uns abhält davon, das Gute zu empfangen, was Gott uns eigentlich geben möchte. Stellt euch vor, die Witwe, ihr kennt die Witwe aus dem Alten Testament bei Elisa, ne? Die war da also mit ihren beiden Söhnen ganz allein, sie konnte nicht mehr versorgt werden, weil ihr Mann umgekommen war und sie wusste nicht, wie sie die Schulden bezahlen sollte, die ihr Mann aufgenommen hatte, geht ja manchen so, und da weiß sie nicht, was sie machen soll, und Elisa sagt zu ihr, geh und stell ganz viele Gefäße auf. Und dann gieß einfach von dem Öl, was du noch hast, ein bisschen Öl, einfach rein in die Gefäße. Und dann denkt sie, nee, mache ich nicht. Das glaube ich nicht. Nein, das ist für sie völlig, könnt ihr euch das vorstellen, jemand kommt irgendwie und sagt, hey, gieß mal hier rein, es wird immer mehr. Nee, habe ich noch nie erlebt, geht auch nicht. Aber nein, sie geht im Glauben und holt alle Gefäße zusammen, die sie kriegen kann, aus der ganzen Nachbarschaft und so weiter. Sie vertraut darauf und sie fängt an zu gießen. Und es vermehrt sich, während sie im Glauben sozusagen das tut, was Gott durch den Elisa ihr sagt. Und es ist wichtig, dass wir Schritte machen, dass Gott uns hilft, diese Schritte zu tun und wir dann auch ja, in diesem Glauben wachsen. Dass wir in dem Vertrauen darauf wachsen, dass Gott mit uns ist, dass er wirklich es liebt, uns Gutes zu tun. Dass er es liebt, mit uns Gutes zu tun. Ich habe überlegt, wo ich das selber erlebt habe. Wir haben in Indien eine Situation gehabt, die war richtig schwierig. Da bin ich morgens aufgewacht und an dem Haus gegenüber, wo die ganzen Auszubildenden gewohnt haben, stand in großen Buchstaben böse Beschimpfung an die Leitung des Zentrums. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Das ist doch eine Rebellion irgendwie. Und ich hatte den Eindruck, ich sollte heute, also an dem Tag, die Andacht machen. Dann bin ich rausgegangen und die ganzen Jungs kamen zusammen, 80 Jungs, die auf so einem großen Gelände wohnen. Da ist ja immer Stimmung, aber an dem Tag war irgendwie eine Bedrückung da. Und ich wusste, es kocht irgendwas. Ich habe gesagt, Herr, hilf einfach. Und dann, als ich die Andacht gehalten habe, danach habe ich gesagt, ihr seht doch das hier, dieses Geschmiere da an der Wand, ja, das sich gegen die Leitung wendet. Und wenn du das warst, einer von euch, dann komm einfach bitte ins Büro rein und sag uns das und dann werden wir damit umgehen. Ihr werdet nicht von der Schule fliegen, aber wir werden darüber miteinander reden. Und wenn du es warst und nicht kommst, dann wird Gott uns zeigen, wer es war. Ich dachte, was hast du jetzt gesagt? Es war aber der Heilige Geist einfach, der mich dazu gedrängt hat. Und dann bin ich zusammen mit dem indischen Leiter reingegangen ins Büro und wir haben gesagt, eine Viertelstunde geben wir euch oder 10 Minuten. Und dann waren wir in dem Büro und als wir da so reingehen, sagt er, wie wird Gott uns das zeigen? Ich habe gesagt, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass er mit uns ist und ich weiß, dass wir die Sache nicht aushalten müssen. Dann saßen wir da 10 Minuten, eine Viertelstunde. Dann sagte er, was machen wir jetzt? Ich habe gesagt, ja komm, wem würdest du das zutrauen? Lass uns die Jungs mal reinrufen. Nur einen nach dem anderen. Dann haben wir einen reingerufen, Fragen gestellt, er ist wieder gegangen. Haben wir den zweiten reingerufen. Dann sagt der indische Leiter, hey, schreib mal das Wort. Das war das Wort, was da dran stand. Er schreibt das Wort auf, sagt er, du warst es. Und er guckt ihn mit großen Augen an. Du hast das Wort wieder falsch geschrieben. Es ist uns gar nicht aufgefallen davor, aber in dem Moment, es war wirklich so, dass Gott uns das gezeigt hat, in dem Moment, wo wir es brauchten. Und er ist so in sich zusammengesackt und hat dann alles ausgepackt, was dahinter stand und das war wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Und was rausgekommen ist, war richtig unschön, aber Gottes Geist hat das vorgeholt und er hat uns Mut gegeben dazu, das anzupacken. Im Glauben durften wir einfach da durchgehen. Und von diesem Tag an hat sich die Atmosphäre in dem Zentrum verändert. Wir waren gemeinsam unterwegs, Mitarbeiter, Leitung und die Jungs. Das war herrlich zu sehen. Aber manchmal ist es einfach so, dass wir so einen Schritt auch nehmen müssen im Glauben, dass wir auch das ruhig mal zulassen müssen, dass wir nicht alles wissen und dass wir darauf vertrauen, der Herr ist mit uns. Und jetzt gehen wir los. Viertens. Ich noch Zeit? Ja. Viertens ist Vers 9 bis Vers 11. Da lesen wir von dem, der höher gestellt ist und der niedriger gestellt ist, ja, wie es in Gottes Reich zugeht. Und was dahinter steckt, ist einfach die Unsicherheit in unserer Identität. Wenn wir unsicher sind in unserer Identität, dann erfahren wir eine Lähmung. Dann erfahren wir wie die Freude einfach nicht da ist. Die zentrale Frage für viele, viele Menschen heute ist, wer bin ich? Mache ich mich groß, mache ich mich klein? Was ist der Status, den ich habe? Hier steht, Gott erniedrigt und Gott erhöht. Er erhöht den Niedrigen und der Niedrige sei sich sicher oder sei froh darin, dass Gott ihn sieht, dass er ihn erhöht. Und der, der reich ist und schön ist und so weiter, der soll einfach aufpassen, dass er ja nicht in einer falschen Weise unterwegs ist, dass er nicht seine Identität in seinem Status hat. Denn das hilft ihm nicht, das bringt ihn zu Fall, das ist Versuchung für ihn. Dankeschön. Also, es ist wichtig, dass wir unsere Identität letztlich in Gott haben, in dem, was er über uns denkt und nicht in dem, was die Menschen über uns denken oder was wir selber über uns denken. Das bringt uns nur dazu, dass wir andere irgendwie gering achten oder andere so groß machen, dass wir uns klein machen. Und beides ist nicht gut, beides ist nicht richtig, steht hier drin. Sondern es geht darum, dass Gott uns zuspricht, du bist richtig und gut, so wie du bist, weil ich dich liebe. Das ist der Zuspruch Gottes letztlich. Und wenn der Feind anfängt zu sagen, hey, für dich habe ich heute leider kein Bild. Ja, du fliegst raus. Ihr kennt ja die Show, ne? So, die Damen kennen die auf jeden Fall. Ich mag die nicht so sehr, aber heute habe ich leider kein Bild für dich, heißt es dann immer. Ne? Und dann bist du raus, weil du nicht schön genug bist oder weil du was falsch gemacht hast und weil du es nicht so gut konntest. Das soll dich nicht irgendwie bestimmen, sondern es soll dich bestimmen, was Gott über dich denkt und was er mit dir vorhat. Das ist das Wichtige. Vers 12 heißt es, das habe ich vorhin erwähnt, das Ziel ist die Verheißung der Krone. Ja, er hat mit uns was richtig Großartiges vor. Und es geht dabei nicht um Selbstbedienung, dass wir selber herstellen müssen, sondern es geht darum, dass er uns diese Krone als Geschenk macht. Das ist das ewige Leben. Er gibt es uns umsonst. Warum? Weil er uns liebt, weil er uns für wertvoll achtet. Wir sind deshalb Nachfolger und von ihm geliebt, nicht weil wir was irgendwie geleistet hätten, sondern weil er es so gewollt hat. In Vers 18 steht, nach seinem Willen hat er uns gezeugt. Durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Und das bedeutet, es war seine Idee, es war sein Gedanke. Ja, wir müssen gar nicht irgendwie viele Dinge tun, um ihm zu gefallen. Er freut sich an uns und er liebt uns, weil wir da sind. Weil er uns geschaffen hat, weil er uns den Wert beimisst. Das steht hier auch drin. Und diese Identität selber, sich immer zu ergattern und dafür erarbeiten zu müssen für meine Identität, das bringt mich ganz schnell auf eine falsche Spur. Das bringt mich ganz schnell dazu, dass ich Menschen verletze. Weil es dann ganz oft um mich geht. Aber bei Gott geht es nie alleine nur um uns. Sondern es geht darum, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir Gemeinschaft haben. Und dieser Kampf um die eigene Stellung und um den eigenen Status, der zerstört einfach Gemeinschaft. Deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass wir diesen vierten Punkt einfach so immer wieder uns bewusst machen. Wir sind Geliebte Gottes und deshalb können wir fröhlich unterwegs sein. Deshalb können wir widerstehen, auch diesen Anfechtungen oder auch vielleicht diesen Prüfungen, die wir manchmal unterlegen sind, das größte Stück zu nehmen und um unseren eigenen Vorteil einfach zu, ja, mit Ellbogen zu wehren. Und das fünfte, und das ist jetzt mein letzter Punkt, ist der Gedanke, als eine Versuchung ist der Gedanke immer wieder, ist Gott wirklich gut? Wir haben so viele Lebenssituationen, in die wir hineinkommen und dann ist dieser Gedanke nicht weit, ja, wenn Gott denn gut wäre, dann. Und der führt uns eigentlich nur ganz zum Anfang zurück, wo es hieß, sollte Gott gesagt haben? Meint er es wirklich gut mit dir? Er will euch doch nur was vorenthalten. Und das ist eine Sache, die zerstört. Die zerstört einfach diese Beziehung zu Gott. Und es ist einfach eine sehr, sehr fiese Versuchung, die hat Jesus auch durchgehabt. Ja, die Frage ist die, will Gott euch was vorenthalten? Und er will uns nichts vorenthalten. Da steht, Gott versucht niemanden. Ja, er kann nicht versucht werden, er versucht auch niemanden. Das schaffen wir schon eigentlich ganz alleine mit der Versuchung. Wir fokussieren uns ganz oft auf Dinge, die nicht gut für uns sind. Aber Gott ist gut. Und die Lüge des Satans ist einfach immer wieder, Gott will euch was vorenthalten. Lasst uns das nicht glauben. Gott ist gut. Anfechtungen, die wir überwunden haben, machen uns stärker. Am Anfang hieß es, dass wir eine Freude haben können darin, wenn wir versucht werden. Und es liegt an uns, ob wir Freude haben oder nicht. Und ich glaube, Freude haben wir höchstens dann, wenn wir mit Jesus durch Anfechtungen gehen, wenn wir an ihm bleiben, wenn wir die Anfechtungen wahrnehmen und sagen, Jesus, wo bist du? Komm, lass uns durchgehen. Hilf uns, denn er ist gut. Ich hätte so als letzten Spruch eigentlich gerne jetzt so eine Sache gesagt. Ach, die sage ich trotzdem, obwohl mein Vater nicht da ist. Ihr kennt ihn, ich liebe ihn. God is good all the time. And all the time, God is good. Amen.